Lasst uns jetzt auch noch gemeinsam vor der Predigt aus der Bibel lesen. Und ich lese aus 1. Samuel 17, die Verse 1 bis 11. David gegen Goliath. Die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf und kamen zusammen bei Socho in Juda und lagerten sich zwischen Socho und Aseka bei Ephes-Damim. Und Saul und die Männer Israels kamen zusammen und lagerten sich im Eichgrund und rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Und die Philister standen auf einem Berge jenseits und die Israeliten auf einem Berge diesseits, so dass das Tal zwischen ihnen war. Da trat aus den Reihen der Philister ein Riese heraus mit Namen Goliath aus Gat, 6 Ellen und eine Handbreit groß. Der hatte einen ehernen Helm auf seinem Haupt und einen Schuppenpanzer an. Und das Gewicht seines Panzers war 5000 Lot Erz und hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf seiner Schulter. Und der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum und die eiserne Spitze seines Spießes wog 600 Lot und sein Schildträger ging vor ihm her. Und er stellte sich hin und rief dem Herr Israels zu: Was seid ihr ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr Sauls Knechte? Erwählt einen unter euch, der zu mir herabkommen soll. Vermag er gegen mich zu kämpfen und erschlägt er mich, so wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber, über ihn zu siegen und erschlage ich ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sprach: Ich habe heute dem Heere Israels Hohn gesprochen, als ich sagte: Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Als Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Amen. Pastor Geschwandner.
Es gibt ein altes Lied, das wir ab und zu singen. Da heißt es im Refrain: Auf, Brüder, Glauben heißt Siegen. Auf, Brüder, gilt sicher auch für die Schwestern. Auf, es ist Zeit. Keiner von uns darf erliegen. Gott hält uns Kronen bereit. Das scheint so in etwa die Überschrift zu sein über das Buch Josua, das nicht weit vor diesen Kapiteln steht und diesen Text, den wir hier gehört haben. Aber Josua starb in relativ hohem Alter und dann kommt das Buch Richter und in diesem Buch Richter wird von einem ständigen Auf und Ab berichtet. Einmal gibt es Siege, das nächste Mal wieder Niederlagen. Und es gibt erheblich mehr Niederlagen als Siege, wenn man sich das so durchschaut. Und ganz am Schluss, als das alles schon abgeschlossen ist, diese ganze katastrophale Geschichte, da kommt der Saul ins Spiel. Saul als König und für die meisten der Weg zur Freiheit. Endlich haben wir jemanden, der für uns kämpft. Aber wenn man sich das so anschaut, letztlich bleibt alles beim Alten. Wir haben gerade am Schluss von dem Text, den der Alexander vorgelesen haben, hat das Ergebnis gehört. Und das Ergebnis war Angst. Sie erschraken und hatten große Angst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie kommt mir die Geschichte bekannt vor. Kommt mir bekannt vor, auch im Christenleben. Einen guten Anfang mit Jesus Christus. Aber irgendwie hat man es nicht gepackt. Irgendwie immer wieder eingeholt von der Vergangenheit. Und das Ergebnis davon ist das gleiche wie hier im Buch Samuel. Große Angst. Angst vor dem Feind, dass wir seine Knechte werden oder sind. Angst vielleicht vor den Freunden, dass wir uns lächerlich machen. Angst vielleicht auch vor sich selbst. Ich schaffe es ja doch nicht. Es gibt eine gute Nachricht, und diese Nachricht ist, es gibt einen Ausweg. Ein Sieg ist möglich. Aber schauen wir uns das mal von vorne an. Dieses Kapitel ist ein relativ langes Kapitel. Deswegen haben wir es auch nicht ganz gelesen. Das Erste, was uns hier auffällt, ist ein furchtbarer Feind. Ein furchtbarer Feind in diesen Versen, die wir gerade eben gehört haben. Das war nicht einfach nur Kampf und Niederlage die ganze Zeit. Das waren über 300 Jahre Kampf und Unterdrückung. Ich hätte fast gesagt Kampf und Unterdrückung. Es war auch sehr oft Kampf gewesen. Und dann kommt, wie gesagt, der Saul. Und viele haben gedacht, jetzt sind wir endlich frei. Jetzt überwinden wir die Feinde. Und vielleicht ist es so gegangen, als du zu Jesus Christus gekommen bist, dass du gesagt hast, jetzt bin ich endlich frei. Ich schaffe es. Ich kann mit ihm leben. Ich habe es geschafft. Wir haben es geschafft. Aber dabei vergisst man sehr schnell, dass der Feind mächtig ist. Davon wird hier gesprochen in den Versen 4 bis 7. Ein Riesenkerl, falls ihr nicht wisst, was 6 Ellen bedeutet, knapp 3 Meter. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, das Gewicht von der Waffenrüstung, die er gehabt hat, das geht über einen Zentner hinaus, das ganze Zeug, das er da rumgeschleppt hat. Der muss also ein bisschen bessere Muskeln gehabt haben als ich. Und oft ist es so, dass wir den Feind überhaupt nicht richtig einschätzen und uns nicht klar sind, wie mächtig er ist. Im Neuen Testament sagt Paulus es so: Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister zwischen Himmel und Erde, die jetzt diese dunkle Welt beherrschen. Ehrlich gesagt, das ist keine begeisternde Sache, wenn man sich das so anhört. Es ist wichtig, dass wir in dem Kampf die echte Gefahr erkennen. Denn wenn wir das nicht tun, dann versuchen wir vorzugehen mit einer ziemlich oberflächlichen Hilfe. Und das Ergebnis ist genau das, was wir hier sehen: Angst. Angstzustand. Nicht nur ein bisschen Angst, sondern praktisch eine Atmosphäre der Angst. Wir sollten also nicht vergessen, dass der Feind mächtig ist. Wir sollten auch nicht vergessen, dass der Feind ein Lügner ist. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Der Goliath tritt auf und sagt: Ich bin ein Philister und ihr seid Knechte Sauls. Das war gelogen. Die Bibel macht ziemlich deutlich, sie waren Knechte Gottes, sie dienten Gott und nicht dem Saul. Saul war nur ein Stellvertreter. Aber das ist etwas, was der Teufel immer und immer wieder versucht. Im Johannesevangelium sagt Jesus: Der Teufel, der Satan, ist ein Lügner. Und er verbreitet nur Lüge. Eine der Lügen, die er gerne verbreitet, ist: Du hast sowieso keine Chance gegen mich. Ich bringe dich so oder so zur Strecke. Das Schlimme ist, dass in solchen Situationen uns der Feind ablenkt von unserer eigentlichen Stärke. Lügen an für sich sind nicht angenehm, aber dass wir abgelenkt werden von unserer eigenen Stärke, ist sicherlich nicht hilfreich. Und ein Ergebnis davon ist eine lähmende Angst. Das haben wir hier schon gesehen. Diese Angst wurde schon allein dadurch deutlich, dass die Feinde in das Gebiet, das Gott den Israeliten gegeben hat, eingedrungen sind. Und der Grund, wieso sie hier so ängstlich stehen, der wird uns, ich hatte letzte Woche schon darauf hingewiesen, ein paar Kapitel vorher berichtet. Der Grund dafür war der, dass sie ihre Vollmacht verspielt haben, dass sie nicht auf Gott gehört haben, dass sie ihm nicht gedient haben. Was kann man da tun? Viele sagen dann zu sich selber, das geschieht mir völlig recht. Ich habe mich ja so verhalten, natürlich. So wie es in der Offenbarung heißt, ich bin weder heiß noch kalt, bloß lauwarm, und dann habe ich eben keine Chance, lähmende Angst. Und zuweilen kommt es dann auch zu einer Situation wie hier, nämlich zu einem völlig lächerlichen Ausweg. Die stellten sich auf, wie es in Vers 20 und 28 heißt, und machten ein großes Geschrei, als ob das was nützen würde, Schlachtgeschrei, wenn man die Hosen voll hat. Wir machen das übrigens nicht nur persönlich, wir machen das oft auch in der Gemeinde. Wir meinen, dass wenn wir uns richtig organisieren in die richtige Schlachtordnung, wenn wir uns richtig anstrengen, wenn wir vielleicht auch ein bisschen schreien, dann wird es schon helfen. Das hilft nicht. Ob wir das in der Gemeinde machen oder privat. Wir müssen erkennen, und es hört sich schlecht an und es ist schlecht, Gottes Feind ist mächtig und wir sind ohnmächtig. Nicht wir sind so große Kings und wir schaffen das schon. Mich erinnert dieser erste Teil an etwas, das nicht 3000 Jahre her ist wie diese Geschichte, sondern nur vielleicht 20, 30 Jahre oder so. Ein großer Evangelist, ein bekannter Evangelist, Tausende und Abertausende haben auf ihn gehört, nur falls jemand jetzt meint, er weiß, wer es ist. Ich vermute, dass er das nicht wisst. Es waren nicht billige. Es war ein anderer Evangelist, tolle Predigten gehalten. Viele waren begeistert über ihn, bis zu dem Tag, wo ihn eine Fernsehcrew bei einer Prostituierten erwischt hat. Ich vermute sehr stark, dass er das Gleiche gemacht hat, was die Israeliten hier gemacht haben, nämlich vergessen, dass wir gegenüber Satan ohnmächtig sind. Und weil das der Fall ist, deswegen brauchen wir Hilfe. Wir brauchen, wie wir hier feststellen können, einen siegessicheren Stellvertreter, einen siegessicheren Stellvertreter. Viele Christen sind von Furcht gelähmt in ihrem Christsein. Charles Wesley hat in einem seiner bekanntesten Lieder gesagt, ich war versklavt, verfallen dem Gericht. Und so ist es tatsächlich mit vielen. Im Hebräerbrief heißt es im zweiten Kapitel, im 15. Vers, mal schauen, ob ich das finde. Christus hat die Menschen befreit, die durch ihre Angst vor dem Tod das ganze Leben lang Sklaven gewesen sind. Das ist nicht das Ziel Gottes, dass wir Sklaven unserer Angst, Sklaven des Teufels sind. Das Ziel ist ein ganz anderes. Der Zacharias, der Sohn von, der Vater von dem Johannes, der hat es in seinem Lied, das er gesungen hat, so ausgedrückt: Gott hat uns aus der Macht der Feinde befreit, damit wir keine Furcht mehr haben müssen und unser Leben lang ihm dienen können, als Menschen, die ihrem Gott gehören und tun, was er von ihnen verlangt. Das ist es, was die Zielvorstellung Gottes mit uns ist. Nicht, dass wir vor Angst vergehen, sondern dass wir den Sieg haben. Und wie ist das möglich? Das ist möglich, indem wir die richtigen Voraussetzungen anpacken. Indem wir zunächst mal das Problem erkennen, das da ist. Im 26. Vers wird es von dem David ziemlich deutlich ausgesprochen. Er sagt, wer nimmt es mit diesem Philister auf und nimmt diese Schande von Israel? Der David hat erkannt, dass es um die Ehre Gottes geht. Dass es nicht einfach nur da um eine Schlägerei geht oder um einen Krieg geht, sondern dass es um die Ehre Gottes geht. Er war ein Mann, der offensichtlich auch, obwohl er noch sehr jung gewesen ist, damals Erfahrung gehabt hat im Kampf. Er war ein Siegertyp, wie er das selber beschreibt. Ihr müsst euch mal die Geschichte durchlesen, wie er zu dem Saul sagt, also der Saul sagt zu ihm, du bist doch bloß ein Halbwüchsiger, du kriegst doch nichts hin. Und er sagt, ich habe draußen auf den Weiden die Schafe gehütet und wenn ein Löwe oder ein Bär gekommen ist, dann habe ich ihnen eine gegeben. Und wenn sie das Schaf oder was es gewesen ist, nicht losgelassen haben, bin ich auf sie losgegangen. Er war einer, der Gott vertraut hat. Er hat gesagt, der Gott, der mich vor den Löwen und von Bären behütet hat, der wird mich auch hier in diesem Kampf helfen. Die richtigen Voraussetzungen. Und das Zweite, was dazu gehört, ist, dass wir die Hilfe des Stellvertreters annehmen. Ich glaube, der Saul hat damit nicht ganz so viele Probleme gehabt, weil er viel zu viel Angst gehabt hat an der Stelle. Er hat sich gesagt, ich kenne den Feind. Wir haben schon immer gegen die verloren. Und wahrscheinlich hat er sich auch gesagt, wenn es nicht dasteht, auch wenn es nicht dasteht, aber in den letzten den Kapiteln davor steht es ja, ich habe so gesündigt, Gott hat mich verlassen. Es geht manchen Christen so, die genau das denken und meinen, es ist keine Chance. Aber das Gute ist, da ist ein Stellvertreter da. Saul und das Volk Israel haben damals nur den David gehabt. Aber du und ich, wir haben Jesus Christus. Er hat für uns den Himmel verlassen und um am Kreuz nicht nur zu sterben, sondern den Satan und seine Macht zu bezwingen. Und wie es im 2. Korintherbrief heißt, im 5. Kapitel, im 21. Vers, Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir um Christi willen freigesprochen werden. Das heißt im Griechischen genau, damit wir die Gerechtigkeit Gottes bekommen. Das, was Gott hat, gibt er uns durch Jesus Christus. Die Hilfe eines solchen Stellvertreters macht sehr viel Sinn, das anzunehmen. Als ohnmächtiger Mensch müssen wir uns mit dem allmächtigen Herrn verbinden und ihn kämpfen lassen. Auch wenn das gegen unseren Stolz geht. Das war ein großes Problem von dem Saul gewesen. Aber es kommt noch mehr. Hier in diesem Text wird dann noch mehr deutlich. Nicht nur ein furchtbarer Feind und ein siegessicherer Stellvertreter, sondern ein ruhmvoller Retter, ein ruhmvoller Retter. Etwas, was hier deutlich wird, ist eine Vogelstrauß-Politik, wo man also den Kopf in den Sand steckt, macht überhaupt gar keinen Sinn. Die konnten sich so viel einreden, dadurch ist der Goliath nicht verschwunden. Es gibt ja manche, die der Meinung sind, dass positives Denken sehr viel hilft, dann kann man ganz anders auftreten. Ich bin davon überzeugt, dass positives Denken zwar kein Fehler ist, aber eine echte Hilfe ist es nicht. Auch wenn du daran glaubst, der Feind tut es nicht. Und das ist das große Problem. Wir brauchen einen Retter wie David. Wir müssen, wie Paulus im 2. Timotheus sagt, den Regeln gemäß kämpfen und nicht einfach irgendetwas auftreiben. Wie macht man das? Zunächst mal versucht der Saul hier den David richtig auszurüsten, damit er mit dem Goliath wirklich kämpfen kann. Er gibt ihm seine eigene Rüstung, ist ja sehr nett, seinen Helm und sein Schwert, alles drum und dran. Und David macht 2, 3 Schritte und sagt, um alles in der Welt. Das habe ich mein Leben lang noch nie gemacht. Erstens ist mir es zu schwer und zweitens kann ich damit nicht kämpfen. Und er hat diese Rüstung einfach abgelegt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir die menschliche Rüstung ablegen. Wir haben ja vorher aus dem Epheserbrief gelesen, was dort gesagt ist, dass wir nicht mit Menschen kämpfen, sondern mit den Mächten des Bösen. Und Paulus fährt dann fort, darum greift zu den Waffen Gottes. Wenn dann der schlimme Tag kommt, werdet ihr wohlgerüstet sein und den Angriffen des Feindes standhalten können. Das hatte der David verstanden. Wie gesagt, er hatte auch verstanden, dass es um die Ehre Gottes geht, dass es nicht einfach um einen Kampf geht, sondern um Gottes Ehre. Echte, wurzeltiefe Hilfe ist nur bei Jesus Christus möglich. Das stellt diese Geschichte hier im Bild dar. Menschliche Rüstung ablegen und dann etwas im Vertrauen auf Gottes Hilfe und Gegenwart wagen. David sagt her, dass er im Namen Gottes kommt. Und Jesus hat uns das zugesagt, dass wir in seinem Namen auftreten können, dass wir in seinem Namen auch den Feind angreifen können. Im vollen Vertrauen auf sein Wirken und im Blick darauf, was Gott tun kann, dass er seinen Heiligen Geist uns schenkt, um in allen Auseinandersetzungen durchzuhalten. Und dann geht es darum, nicht nur all das zu wissen, nicht nur all das zu verinnerlichen, sondern es geht darum, den Feind anzugreifen. Der David hat nicht nur die Theorie gekannt, der David hat das dann auch praktisch umgesetzt. Reden konnten die anderen auch. Aber David wusste, dass ihm der Sieg zugesagt ist. Und das können auch wir wissen. Jakobus hat in seinem Brief geschrieben, widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wir haben die Möglichkeit, diesen Feind zu bezwingen, ganz egal wie es ist, wenn wir das mit Jesus tun. Was war da wichtig in der ganzen Geschichte? Der David, der dachte und handelte wie ein König. Und er war offensichtlich auf weitere Kämpfe eingestellt. Ich kann das jetzt nicht hundertprozentig belegen, den nächsten Satz, aber es ist sehr interessant. Als der David sich auf den Weg gemacht hat, ohne Schwert und ohne irgendwelche vernünftige Waffen, ging er am Bach vorbei, hat dort ein paar Kieselsteine, flache, aufgelesen, 5 Stück heißt es hier, und hat seine Schleuder benutzt und damit den Goliath bezwungen. Manche Leute haben sich gefragt, warum hat der David eigentlich 5 Steine aufgegriffen? War das deswegen, weil er nicht so sicher war? Ich glaube, das war nicht der Grund. Ich habe den Eindruck, der David war sich ziemlich sicher, das, was er zielt, da trifft er auch. Jemand hat gesagt, wahrscheinlich war das deswegen, weil er wusste, steht übrigens in 1. Chronik 20, Vers 5, dass der Goliath 4 Brüder hatte. Und so hat er sicherheitshalber noch ein paar Steine für die anderen mitgenommen. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist, können wir ihn ja mal im Himmel fragen. Aber eines ist sicher, David siegte für sein Volk. David und Goliath ist meines Erachtens mehr als eine nette Geschichte. Es spricht etwas davon, dass wir Sieg haben können über Angst vor der Gegenwart und Angst vor der Zukunft. Dass wir Sieg haben können über die Belastungen aus der Vergangenheit. Sieg haben können über Sünde, über Erinnerungen, über Gefühle, die uns umklammern und die uns festhalten möchten, so wie das Volk damals das erlebt hat. Wie geht das? Das geht durch Jesus Christus, unseren Stellvertreter. Im Römerbrief, im 8. Kapitel, in 37. Vers, sagt Paulus, in ihm überwinden wir weit, nicht nur ein bisschen, sondern wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Ja, das werden weitere Kämpfe folgen. Es ist nicht so, dass alles auf einmal erledigt ist. Manche wünschen sich das und das wäre vielleicht auch schön, aber es gibt viel zu tun, auch im geistlichen Leben. Im Hebräerbrief wird es im 12. Kapitel so gesagt, sie alle, er spricht von dieser Wolke von Zeugen, die da war, die uns wie eine Wolke umgeben, können uns ein Beispiel geben. Darum wollen wir uns von allem freimachen, was uns beschwert, besonders von der Sünde, die sich so leicht an uns hängt. Wir wollen durchhalten in dem Lauf, zu dem wir angetreten sind. Dabei wollen wir Jesus nicht aus den Augen lassen. Er ist uns auf dem Weg des Vertrauens vorausgegangen und er bringt uns auch ans Ziel. Das ist das Gute, das zu wissen, dass wir einen ruhmvollen Retter haben, auch wenn wir ohnmächtig sind gegenüber diesem mächtigen Feind, können wir mit dem allmächtigen Gott siegen. Das ist das Großartige, das uns diese Geschichte von David und Goliath sagt. Und es stimmt, wie es in dem Lied heißt, das ich am Anfang erwähnt habe, auf Brüder, Glauben heißt Siegen, auf Schwestern, auf, es ist Zeit. Keiner von uns darf erliegen. Gott hält uns Kronen bereit. Was für eine großartige Zusage in den Herausforderungen und den Schwierigkeiten unserer Tage. Wollen wir miteinander beten und dann noch ein Lied miteinander singen? Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir vor dem Feind nicht verzagen müssen. Wir danken dir dafür, dass wir zu dir kommen, dem großen Sieger, der alles für uns getan hat und der uns hilft, mit dir zusammen Sieger zu sein, weit zu überwinden, damit dein Name verherrlicht wird und damit du groß gemacht wirst durch unser Leben und durch unsere Gemeinde, durch jeden neuen Tag. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Amen.